Ich gebe mir Mühe, es stillzuhalten. Genau, schön, dass ihr da seid. Wir hatten einen guten Start und es geht gut weiter. Ich möchte an dem nämlich anknüpfen, was Markus letzte Woche gesagt hat. Er sprach über das Thema, Jesus, du bist König. Ich liebe dich und ich diene dir. Und wenn ich das nochmal in wenigen Worten für die zusammenfassen darf, die nicht da waren oder draußen waren, dann ist es das Folgende so. Nachfolge ist keine Nachahmung, um gut dazustehen und oder vielleicht der Held zu sein, sondern es ist ein Lebensstil. Nachfolge ist ein Lebensstil nach dem Vorbild Jesu, in dem Gott groß gemacht wird. Und dazu gehören, glaube ich, verschiedene Schritte. Das erste ist, glaube ich, eine Begegnung mit Jesus zu haben, zu erkennen, zu entdecken, wer Jesus ist, ein Vertrauen, was damit einhergeht, ihm ein Mandat zu geben, ins Leben sprechen zu dürfen und das mutig zu tun, was er getan hat. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann wird Gott automatisch groß gemacht werden. Und warum ich darauf nochmal so ein bisschen auch eingehe, ist der Grund, beziehungsweise ist die Grundlage, der Ausgangspunkt für das Thema, über das ich heute gern sprechen und predigen möchte, über Investitionen. Investitionen als ein Same, der zur Ernte führt. Und ich glaube, dass Nachfolge die größte Investition ist. Das ist nämlich die Hingabe meines Lebens. Der Satz, der kam mir irgendwie so, als ich da gestern nochmal so drüber nachgedacht habe, über die Predigt von letzter Woche und über das Thema von heute. Nachfolge ist die größte Investition, es ist die Hingabe meines Lebens. Nachfolge ist nicht nur so ein bisschen mal, wenn es mir irgendwie in Kram passt oder wenn es mir gut geht, sondern irgendwie in jeder Situation meines Lebens es komplett hinzugeben für Jesus. Und ich möchte mit euch gerne einen Text anschauen, den wir auf Silvesterfreizeit gelesen haben, auf der ich jetzt war vor einigen Wochen. Und der Text, der steht im 1. Könige Kapitel 17. Das ist die Stelle, wo es um Elia geht, einen Propheten. Und der wurde zu Ahab geschickt. Ich lese mal kurz vor, Vers 1. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, dann nur auf mein Wort. So, Elia ist ein Prophet, der von Gott zu dem König geschickt wird, der sich verschiedenen anderen Göttern zugewandt hat und er darf nun dem König offenbaren, pass auf, es wird nicht regnen, und zwar so lange, bis ich es sagen werde. Und es geht dann so ein bisschen weiter, ich fasse das so ein bisschen auch zusammen, die nächsten Verse von 2 bis 8. So, Gott sagt dann zu Elia, hey, zieh dich mal zurück an den Bach, ich werde dich dort versorgen, du wirst aus dem Bach wirst du Wasser bekommen und Raben werden dir Brot bringen und Fleisch bringen und du wirst dort versorgt sein. Und als dann gab es so eine gewisse Zeit dort, wo dann Elia auch versorgt wird und dann heißt es so, dass der Bach versiegte und Gott nochmal zu Elia sprach. Und es geschah da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch noch auch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Ich finde das irgendwie eine interessante Stelle. Gott hat was vorbereitet. Er hat zu der Witwe schon gesprochen und ihr gesagt, pass auf, da wird ein Prophet vorbeikommen, gebt ihm mal was zu essen und was zu trinken. So, der Elia, der da bis dahin an dem Bach war, kein Wasser mehr hatte, der zieht einfach los in der Hoffnung, dass Gott ihn versorgen wird. In dem Glauben, dass Gott ihn versorgen wird. Und er trifft diese Witwe und sagt ihr, hey, pass mal auf, hol mir mal ein bisschen Wasser. Und dann geht sie los und dann, ach so, wenn du gerade schon Wasser holst, bring mal noch ein Stück Brot mit. Und dann so die Witwe, die das Wort Gottes so gehört hat und wusste, dass der kommen wird, macht das. Und sagt ihm dann aber, hey, pass mal auf, also eigentlich war das noch so für mich und meinen Sohn gedacht und das wird so jetzt noch für heute reichen und dann ist eine Frage der Zeit, bis wir sterben. Und da setzt Elia noch einen drauf. Ja, genau. Aber bevor du das machst, dann will ich gerne noch einen Kuchen haben. So, wo ich mir denke, okay, erst fragt er nach einem Schluck Wasser, dann nach einem Brot und dann noch nach Kuchen in einer Situation, wo die Witwe selber nicht weiß, wie sie sich und ihren Sohn versorgen soll. Und Elia ein Prophet war, und das wusste die Witwe. Es war ein Mann, der von Gott gesandt war. Und die Witwe macht das. Ich glaube nicht, weil sie so ein Herz für den armen Mann hatte, der da kam und nach was zu essen fragte, sondern aus einem Gehorsam. Einem Gehorsam Gott gegenüber. Und dann kommt die Zusage Gottes, so wie es nämlich dann weitergeht, in Vers 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und irgendwie scheint das unlogisch. Man hat einen Krug mit Öl, einen Topf mit Mehl und irgendwie geht das nicht aus. Man nimmt sich da immer was raus und es wird nicht alle. So, wenn ich irgendwie sehe, okay, ich habe einen Krug mit Öl, der ist ja irgendwie klar, der fasst vielleicht einen Liter oder einen halben. Ist ja klar, irgendwann muss es ja leer sein. Der Topf muss auch irgendwann leer sein. Aber es war eine Zusage Gottes. Hey, der Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen. Und das Öl war von einem besonderen Wert. Öl hat in der Bibel eine besondere Bedeutung auch. So, es ist zum einen ein Zeichen von Reichtum. Es ist ein Zeichen des Heiligen Geistes. Es wurde früher genutzt, um Könige zu salben. Und es wurde auch genutzt, um Speiseopfer für Gott zuzubereiten. Und das Brot als ein Zeichen der Gemeinschaft, als ein Zeichen der Gemeinschaft auch mit Gott. So, die Witwe hat was in ihrem Haus, was größer ist als nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Sie hat eine Zusage von Gott. Sie ist versorgt mit Brot. Sie ist versorgt mit der Gemeinschaft mit Gott. Sie darf Gemeinschaft mit ihm haben und sie ist gesegnet mit einem Reichtum, mit der Gegenwart Gottes, dass die Dinge, die sie in ihrem Haus hat, dass die auch nicht abnehmen werden. Und ich glaube, das, was die Witwe getan hat, dieser Gehorsam gegenüber dem Elia, eben nicht nur Wasser zu geben, sondern auch Brot und einen Kuchen, dass sie das echt aus einem Gehorsam gemacht hat, der geistliche Dimensionen freigesetzt hat. Ich glaube tatsächlich, dass manchmal ein physischer Gehorsam geistliche Dimensionen freisetzt. Insbesondere dann, wenn es am wenigsten Sinn macht. Und ich muss zugeben, als wir den Text zu Silvester lasen, fühlte ich mich so ein bisschen ertappt. Ertappt, ermutigt und gleichzeitig an eine biblische Wahrheit erinnert. Die steht in Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Zuerst sich nach Gott auszustrecken und nach seiner Gerechtigkeit, nach der Beziehung zu ihm und dann zu erleben, dass einem alles andere zufallen wird. Und wenn ich so auf meine Wochen und Monate vor Silvester schaue, dann gab es echt viele Dinge, die nicht gelaufen sind, wo es nicht funktioniert hat. Und ich denke, warum kann nicht irgendwann mal in meinem Leben was funktionieren oder glatt laufen? Und ich war echt müde und fertig und hatte auf viele Sachen einfach keine Lust mehr. So, mein Kalender war super, super voll. Ich war viel unterwegs, habe mich mit vielen Menschen getroffen, musste arbeiten gehen. War zum einen auch unklar, okay, wie werde ich das Jahr 2019 finanzieren? Und dachte, na super, es ist kurz vor Weihnachten. Auf mich wartet eine Silvesterfreizeit, zu der ich zugesagt hatte. Eine Freizeit, für die ich Urlaub nehmen darf, muss, für die ich noch bezahle. Viele Teenies, wenig Entspannung. Ja, und ich wusste aber, dass Gott mir das irgendwie aufs Herz gelegt hatte und gesagt hat, hey, fahr dahin. Und ich dachte, habe echt überlegt, das Ding abzusagen, den Leitern zu sagen, hey, ich mache die Freizeit nicht mit, ich sag ab. Und da ich vielleicht von Natur aus auch ein Mensch bin, der sehr gewissenhaft ist und den Bibelvers auch sehr mag, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, bin ich also hingefahren. Und wie sich herausstellte, war das so die beste Investition meines zukünftigen Lebens. So in persönlicher Hinsicht ermutigende Begegnung mit Jesus zu haben, Antworten auf die Fragen meines Herzens zu bekommen, zu sehen, wenn man in Teenies investiert, die Zeit nutzt, was sie mit Gott erleben, was sie für Schritte gehen, wo Gott ihnen offenbar wurde, wo Gott offenbar, ja, uns allen offenbar wurde, aber auch finanziell. So, und das war echt, wo ich an vielen Punkten und an vielen Stellen in meinem Leben Fragen an Gott hatte. Warum? Wieso? Weshalb? Warum muss ich immer der Depp sein, so ungefähr? So, und ich kam nach Hause und eine Antwort lag im Briefkasten. Ich hatte einen Sonderantrag gestellt gehabt beim BAföG-Amt, weil mein BAföG ist jetzt Dezember 2018 ausgelaufen und ich habe einen Sonderantrag für 2019 gestellt und der wurde mir genehmigt. Der wurde mir genehmigt fürs gesamte Jahr in voller Höhe. Und ich wusste irgendwie bis dahin nicht, ob ich BAföG bekomme und wie ich das Jahr finanzieren soll. Und ich dachte, danke Jesus. Das war eine Zusage, die ich irgendwie 2016 bekam, so für eine Doktorarbeit, wo ich wusste, die ist dran, auszusetzen. Und ich wusste, wenn ich jetzt aussetze, wird mir am Ende mindestens ein Semester fehlen, was ich nicht finanzieren zu weiß. Ja. Und die Antwort habe ich nicht 2016 gehabt, ja, vom BAföG-Amt, ja, wir werden Ihnen auch noch natürlich das letzte Studienjahr finanzieren, sondern die kam genau pünktlich. So, der Brief ist, glaube ich, auf dem 29. Dezember datiert gewesen, da war ich nicht da. Und am 2. Januar, als ich nach Hause kam, lag der Bescheid drin. Und wo ich denke, danke Jesus. So, ich war auf die Gunst des Sachbearbeiters abhängig gewesen oder von der Gunst abhängig, dass er Ja dazu sagt. Und ich war echt überrascht gewesen, so, dass das eine Antwort darauf war. Als ich dann im Praktikum war, bin ich dann zu einem Arzt gegangen und meinte, naja, ich brauche ja noch die Bestätigung für die Tage, die ich jetzt auf Arbeit war. Meinte er so zu mir, ach hier, die Tage über Weihnachten, Silvester, die schenke ich dir. Ich brauchte also den Urlaub nicht nehmen, den hat er mir geschenkt. So, wo ich irgendwie im Vorfeld dachte, okay, ich muss jetzt noch Urlaub nehmen und ich muss da Geld investieren und irgendwie, wann bekomme ich vielleicht mal irgendwann was zurück? So irgendwie, das war nach dieser Woche vorher etwas zu investieren, zu sagen, hey, ich investiere Zeit, ich investiere Geld und nachher gesagt zu bekommen, hey, du kriegst einen Urlaub geschenkt und irgendwie die Zusage vom BAföG-Amt, Geld zu bekommen für das Jahr 2019 noch. Das sind so nur zwei Punkte von dem, was Gott getan hat. Viel Größeres und viel Schöneres auch noch, aber ja. Genau. Zu erleben, zu investieren, etwas zu sehen und die Ernte zu erleben. Und ich glaube, manchmal gibt es echt Zeiten, und wenn ich so auf die Zeit vor Weihnachten, Silvester gucke, ich Gott echt gefragt habe, hey, es gibt so viele Punkte, wo ich gerade investiere. Zeit, Geld, Kraft, Gebete, Nerven, was auch immer. So, und die Frage war, hey, wann bekomme ich denn irgendwann mal was zurück? So, ich war echt müde und denke, Gott, hey, ich irgendwie funktioniert das, es geht nicht auf, das Ding. So, und der Punkt war, okay, Silvesterfreizeit noch und dann, keine Ahnung, was ich dann gemacht hätte, aber, wie bitte? Genau, das letzte Brot noch so und dann sterben. So, das war irgendwie das, was ich in meinem Herz hatte, so was ich irgendwie gefühlt habe. Und eine Investition, wenn man da irgendwie so mal einen Duden guckt, die Definition, es ist eine Aufwendung für einen besonderen Nutzen. So, da ist nicht definiert, was man da für eine besondere Aufwendung leistet, aber es steht drin, man bekommt einen besonderen Nutzen oder ein besonderer Nutzen ist damit verbunden. Und ich würde gerne mal das Wort Investition mit dem Wort Opfer in Verbindung bringen, weil es, glaube ich, das am besten beschreibt. Investition als einen Ausdruck des Herzens und der Bereitschaft, sich die Nachfolge etwas kosten zu lassen. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Was genau das sein soll oder wie viel das sein soll, das darfst du entscheiden. Aber ich glaube, ein guter Punkt ist, woran es sichtbar wird, ist, wenn ich dich herausfordere, das zu geben, was du nicht hast. Und das ist mir an dem Punkt nämlich auch aufgefallen. So, ich war vor Weihnachten an dem Punkt, wo ich nichts mehr hatte, wo ich nicht mehr wusste, was ich noch geben soll. Ich glaube, die Wochen davor auch viel aus dem waren, Dinge zu machen, zu leisten, weil es eben so ist. Aber wenig aus einer Abhängigkeit zu Gott heraus. Und da echt persönlich, kraftmäßig am Ende war und gesagt habe, okay Gott, entweder du machst was oder es wird einfach eine nette oder auch weniger nette Zeit für alle. Ich glaube echt, dass eine Investition oder ein Opfer ein Ausdruck ist des Herzens und der Abhängigkeit zu Gott. Und ich will dich ermutigen und herausfordern, meinen Heiligen Geist zu fragen. Den Heiligen Geist zu fragen, was und in welchem Maß du es tun darfst. Und wenn ich dir eines sagen darf, was ich immer wieder in meinem Leben erlebt habe, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, werden dir alle anderen Dinge zufallen. Und der Zeit zwischen der Saat und der Ernte, die gibt es einfach. Irgendwie, es dauert einfach, bis ich was ausgesät habe, bis es aufgeht, bis es eine Frucht bringt. Und manchmal hätte ich es gar nicht, ich streue ein paar Samen hin und hätte sofort gerne eine Frucht. Irgendwie im Natürlichen funktioniert es auch nicht so. Also beim Apfelbaum dauert es wesentlich länger als beim Weizen. Aber ja, irgendwie da ist es klar, dass ich da warten muss. Und manchmal denke ich mir so, hey Gott, ich habe was investiert, wann kriege ich denn endlich was zurück? So. Und ich denke, auch da gibt es eine Zeit, etwas zu investieren, etwas zu sehen. Und auch die Zeit, die dann vergeht, fordert, glaube ich, manchmal einen echt heraus, im Vertrauen und in der Abhängigkeit zu Gott zu bleiben. Und ich kenne da irgendwie zwei Situationen. Das ist auch in Matthäus 6, 21, steht so ein bisschen davor. Vor dem trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da steht nämlich, da wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Ich glaube, manchmal ist es echt ein Gehorsam und eine Entscheidung, etwas zu investieren. Ob es Geld ist, ob es Zeit ist, ob es Kraft ist. Ob es vielleicht auch das ist, Deutschland zu verlassen oder was auch immer. Ich kann es nicht sagen, was es für dich ist. Aber ich glaube, manchmal passiert es aus dem Gehorsam. Etwas zu investieren, auch wenn es sich nicht so anfühlt, dass es dran ist. Und du wirst merken, wenn du dein Geld und deine Zeit investierst, wird sich dein Herz dahin entwickeln. Und andersrum, beziehungsweise der Vers steht so rum drin, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Ich glaube, manchmal hatte ich auch Situationen, wo ich echt ein Herz hatte für Menschen und wusste, da ist es dran zu investieren. So, ich glaube, es geht in beide Richtungen. Manchmal hat man ein Herz für Menschen, dann ist es einfach nur noch der nächste Schritt, okay, dann investiere ich. Und manchmal ist es andersrum, ich mache es vielleicht aus einem Gehorsam heraus, so wie es die Witwe tat, und dann wird was Geistliches sichtbar. Und der Punkt ist, glaube ich, nicht, du musst investieren. Nee, gar nicht. Aber es wäre vielleicht klug. Und ich habe eines festgestellt auch, es gibt so manchmal Situationen, wo ich gemerkt habe, ich habe echt viele Fragen. So, ich suche nach einer Offenbarung. Und ich mit Gott um Dinge gerungen habe, warum ist das so oder so. Und dann festgestellt habe, okay, die Investitionen, die ich bringe, mit Offenbarung auch in einem Zusammenhang stehen. Ich glaube, dass Gott Dinge auf eine Art und Weise zurückerstattet, wie wir es vielleicht uns gar nicht vorstellen. Es ist nicht wie beim Investmentfonds, wenn ich jetzt so und so viel Geld investiere, dann springt vielleicht nach so und so viel Geld wieder raus. Sondern manchmal ist es auch, du investierst Geld und bekommst eine Offenbarung zurück. Oder du investierst Zeit und Kraft und bekommst Geld. So, also es ist irgendwie nicht, das lässt sich nicht eins zu eins übertragen, aber ich glaube, dass da echt eine Wahrheit drin liegt, die es zu entdecken gilt. Und das auch immer wieder neu und sich dafür zu entscheiden. Und da geht, glaube ich, ein spannender Punkt noch mit einher. Was ist die Motivation in dem Ganzen? Investiere ich, um etwas zu bekommen, weil ich brauche doch das. Naja, okay, ich brauche unbedingt eine Offenbarung, deshalb investiere ich jetzt. So mit dem Ziel, um etwas zu bekommen. Oder ist es eine Entscheidung, den Preis der Nachfolge, den du bereit bist zu zahlen? Weil du gern Jesus nachfolgen möchtest, bist du bereit, auch einen Preis zu zahlen. Und du wirst es automatisch bekommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der damit dazugehört. Was ist irgendwie meine Motivation, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun? Und wenn ich nochmal den Bogen auch zu der letzten Woche spannen darf, stellte mir mein Kommilitonen eine Frage, die da ein bisschen mit einhergeht. Er fragte mich, warum ich an Gott glaube. So, und die Antwort war, nachdem ich irgendwie gesagt habe, hey Gott, was soll ich ihm sagen, warum ich an dich glaube, war, weil es die Antwort aufs Leben ist. Und wenn es die Antwort aufs Leben ist, und eine Wahrheit, die ich entdeckt habe, dann gehört die Nachfolge mit dazu. Sonst wäre es nur eine halbe Wahrheit oder ein netter Gedanke. Und jemanden oder an etwas zu glauben oder ihm nachzufolgen, dem geht eine Beziehung oder eine Freundschaft voraus oder ein Mandat, was ich jemandem gebe. Ein Vertrauen, was mich dazu bringt, mutige Schritte zu gehen. Und ich glaube, dass Investitionen echt auch ein Bestandteil einer Freundschaft sind, die da dazugehören. Weil ich glaube, wenn ich nicht in eine Freundschaft investiere, wird da auch nichts wachsen. Wenn ich irgendwie einen guten Freund habe und verbringe keine Zeit mit dem, interessiere mich null für den, frage einmal oder schicke einmal im Jahr eine Nachricht zum Geburtstag, alles Gute und Gottes Segen, dann wäre ich irgendwie, davon wird die Beziehung nicht leben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der dazugehört von Beziehung zu Jesus, Freundschaft zu Jesus, auch da zu investieren. So, das eine ist, in die Freundschaft zu Jesus zu investieren, Zeit mit ihm zu verbringen, Zeit mit ihm zu haben, zu beten, Lobpreis zu haben, früh morgens zum Morgengebet zu kommen um 5.30 Uhr. Ja, ist schon zeitig, definitiv. So, es gibt auch eins um 8 für Spätaufsteher oder Langschläfer. Und ich glaube echt, wenn man in die Beziehung zu Jesus investiert und ihm ein Mandat gibt, ist man auch bereit, sich von ihm führen und leiten zu lassen, einen mutigen Schritt zu gehen. Und die Beziehung wird einfach automatisch an Tiefe gewinnen. Und das andere ist, glaube ich, neben dem oder nachdem man zuerst in die Beziehung zu Jesus investiert, dass man sich auch in andere Menschen investieren darf. Ob es Freunde sind, ob Klassenkameraden, ob es die Nachbarn, vielleicht aber auch die eigene Familie. Dem nachzugehen. Jesus nachzufolgen. Und das heißt zum einen, erstens in seiner Gegenwart zu sein, Zeit mit ihm zu haben, in die Beziehung mit Jesus zu investieren und zweitens an den Platz zu kommen, den er für dich vorgesehen hat. Und das kann echt verschieden aussehen. So, das kann die Familie sein, wo du bewusst den Platz einnimmst, den du hast. Das kann deine Arbeitsstelle sein. Das kann der Ort sein, an dem du wohnst. Das darf irgendwie jeder für sich selber entdecken, fragen und prüfen. Und davon echt überzeugt bin, dass das, was du säst, das wirst du ernten. Und das darfst du entscheiden, was du siehst. Du darfst entscheiden, was du sehen möchtest, wenn du etwas siehst. Weil das wird nämlich sichtbar werden. Und ich möchte dich gern echt einladen. Einladen, eine Entscheidung zu treffen, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Ihm ein Mandat zu geben, weil du vielleicht irgendwie mitbekommen hast, hey, Jesus ist echt an dir und an deinem Leben interessiert und meint es gut mit dir. Und er gibt dir zuerst und er beschenkt dich zuerst. Und nicht du musst zuerst etwas tun. Und das Zweite ist, wozu ich dich einladen möchte oder euch einladen möchte, ist, den Heiligen Geist Raum zu geben, ihn einzuladen, zu dir sprechen zu lassen, was für dich und deine Situation gerade dran ist, wo es gerade dran ist, zu investieren. Und vielleicht hast du es auf dem Herzen zu investieren. Sehr gut. Und vielleicht ist es nur aus dem Gehorsam. Dann will ich dich echt ermutigen, herausfordern, dann mach es aus einem Gehorsam. Weil ich weiß, da kommt noch was danach. Ich glaube, dass da manchmal das Gefühl nicht der beste Ratgeber ist. Ja. Und ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Und wer möchte, darf gern aufstehen. Oder ich lade euch ein zum Aufstehen. Und wenn du da bist und Jesus gern in dein Leben einladen möchtest, dann heb doch mal kurz deine Hand. Und wenn du da bist und dich vielleicht auch gerade fragst, hey, wo oder wie soll ich investieren oder warum soll ich investieren? Dann will ich dich dazu einladen, dem einen Ausdruck zu verleihen. Einen Ausdruck zu verleihen, bereit zu sein, einen Schritt zu gehen, den Heiligen Geist einzuladen und es dir zeigen zu lassen, was dran ist für dich zu tun oder was für dich dran ist zu investieren oder wenn du vielleicht auch schon investierst, das in welchem Maß dran ist. Und ich glaube, dazu gehört wirklich der Punkt von einer Investition fängt dann an, wenn es weh tut. Ist das, wenn du etwas gibst, was du nicht hast. Ich glaube, seinen Kindern was zu essen zu geben, ist keine Investition. Aber noch 10 der Freunde einzuladen, das schon. Sein eigenes Essen zu bezahlen, ist keine Investition. 5 weitere einzuladen, schon. Ja. Ich würde noch kurz beten. Jesus, danke, dass du da bist. Dass du gut bist und dass du derjenige warst, der zuerst in uns investiert hast. Weil du was gesehen hast. Weil du dich danach gesehnt hast, mit uns Gemeinschaft zu haben und weil du dich danach sehnst, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und es ist echt schön, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir beide sein dürfen, von dem zu empfangen, was du uns gegeben hast. Und ich bete, dass du das uns mit deinem Geist offenbarst, dass du uns mit deinem Geist offenbarst, was dran ist und wo es dran ist und in welchem Maß es dran ist, zu investieren. Dass du uns Menschen zeigst, dass du uns Orte zeigst, dass wir dein Reden einfach konkret hören. Und danke, dass du ein Belohner dessen bist. Und danke, dass es eine Wahrheit ist, dass wir zuerst nach deinem Reich trachten dürfen und dass uns dann alle anderen Dinge zufallen. Und ich bete, dass mutige Schritte belohnt werden. Und danke, dass du sie belohnen wirst. Amen.